Alles bebt. Lauter Jubel erklingt. Es wird gefeiert, munter gesungen. Freude und Staunen füllen die ganze Atmosphäre. Ein Gänsehautmoment. Was so unmöglich schien, es ist geschafft. So in etwa spielte es sich genau vor 2 Wochen ab, als am Nachmittag der Schlusspfiff im Spiel Leverkusen gegen Bremen ertönte. Und feststand, dass Bayer Leverkusen der neue deutsche Meister ist. Die Fans konnten sich längst nicht mehr auf den Rängen halten und stürzten jubelnd und feiernd auf den Rasenplatz. Nach 11 Jahren Bayern München als Meister und nach Jahrzehnten ohne Meisterschaft, ja, das Unmögliche, es war wieder geschafft. Ja, und so in etwa, ja, nicht ganz so ein großes Stadion und nicht ganz so viele Leute, so war es auch vor rund 2000 Jahren. Ja, in Jerusalem ertönt großer Jubel. Im Tempel feierten und jauchzten Menschen, denn es war etwas geschehen, ja, womit sie alle gar nicht mehr gerechnet hatten. Ein Mann war geheilt worden. Ja, 40 Jahre hatte er dort vor dem Tor, dem Tempeleingang, gesessen und um Almosen gebeten. 40 Jahre lang war er gelähmt gewesen, von Geburt an. Doch jetzt sahen ihn die Menschen, jubelnd, jauchzend durch den Tempel springen, voller Freude. Ja, und sie hatten ihn gesehen, wie er dort immer war. Doch jetzt, er war geheilt, er war voller Freude. Und sie staunten nur. Und sie fragten sich, ja, das ganze Volk, wie es denn passiert war. Und Petrus und Johannes, ja, 2 junge Männer, sie waren bei dem Gelähmten gewesen. Und sie hatten irgendwie mit ihm gesprochen und da war er irgendwie geheilt worden. Und jetzt suchten die Leute, das Volk, eben diese beiden auf und fragten sich, ja, was war passiert? Und die beiden, sie sprachen zum ganzen Volk im Tempel. Doch den Obersten im Tempel, den gefiel das nicht so gut. Ja, also der Hohe Rat, dem gefiel das gar nicht gut, was Petrus und Johannes dort taten, wie sie dem ganzen Volk predigten. Also schickten sie ihre Wachen, um sie zu ergreifen und sie gefangen zu nehmen. Petrus und Johannes werden gefangen genommen. Eine Nacht verbringen sie dort hinter Gittern, wie Gefangene, als ob sie irgendetwas Schlimmes getan hätten. Dabei wurde gerade jemand geheilt. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, als sich der Hohe Rat dann versammelt, das höchste jüdische Gremium, ja, da werden die beiden Gefangenen herausgeführt und in ihre Mitte gestellt. Vor den beiden 71 Hohepriester, die ihnen unmittelbar diese eine Frage stellen. Aus welcher Kraft und oder in welchem Namen habt ihr das getan? Sicher haben die hohen Priester diesen jenen Namen schon gehört, wie er im Tempel verkündet wurde. Sie hatten es vielleicht weder glauben noch im Ansatz hoffen wollen, dass wieder dieser Name jetzt aufkam. Also fragten sie ganz klar, in welchem Namen? Vielleicht hatten sie sich ja nur verhört. Oder vielleicht würden Petrus und Johannes jetzt ganz verängstigt einen Rückzieher machen und nicht diesen Namen aussprechen. Doch dann antwortet Petrus. Und das nicht irgendwie, sondern es heißt voll des Heiligen Geistes. Ja, Gott spricht jetzt durch Petrus. Wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Jesus Christus von Nazareth. Das ist der Name, durch den der Mann geheilt wurde. Petrus und Johannes, Sie tun nichts, als die Botschaft von Karfreitag und Ostern zu verkünden. Ja, Petrus zeigt auf, es ist jener, den ihr gekreuzigt habt, den ihr verurteilt habt, obwohl er schuldlos war. Doch Gott hat ihn auferweckt. Ja, er ist nicht mehr tot, es ist nicht vorbei. Nein, in seinem Namen geschehen Wunder, werden Kranke geheilt und Hoffnungslosen die beste Botschaft gebracht. Und Petrus spricht weiter, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Und auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In dem Namen Jesus steckt Kraft. Es ist diese unvergleichliche Botschaft, ja, es ist die rettende Botschaft. Eine Rettung, die bedeutet, dass die Schuld, die eigenen Fehler und Zielverfehlungen vergeben werden und durch Jesus die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Eine Gemeinschaft voller Liebe, voller Freude und Herrlichkeit. Petrus spricht es den Hohepriestern zu. Sie sind die Bauleute, die das Volk erbauen sollen, im Glauben, im Vertrauen auf Gott, aber das tragende Stück, Jesus selbst, verworfen und gekreuzigt haben. Und doch gilt eben dieser zweite Teil uns allen. Wir sollen selig werden. Wir sollen gerettet werden. Du und ich. In Jesu Namen ist Rettung, Heilung, Kraft und Liebe. Und in dieser Aussage steckt ein aktiver Passiv. Passiv, weil Jesus schon alles vollbracht hat. Aber aktiv, weil wir ganz persönlich gefragt sind, ob wir dieses Geschenk jetzt annehmen wollen. Jesus fragt dich und mich ganz persönlich. Und nirgends anders werden wir Rettung und Heil finden. Nichts auf der Welt kann uns geben, was Jesus gibt. Und niemand kann uns lieben, wie Jesus liebt. Da gibt es nichts. Wir können überall suchen, doch wir werden nichts finden. Aber da ist diese eine rettende Botschaft, diese gute Nachricht, dessen Schönheit und Kraft, ich glaube, wir immer wieder versucht sind, mitten im Alltag völlig zu vergessen. Es ist eine Botschaft, die radikal, wunderbar unser Leben verändert und verändern will. Und das zum ersten Mal und zum tausendsten Mal immer wieder neu. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt irgendwo gibt. Also, in Jesus alleine ist Rettung. Und das ist die beste Botschaft überhaupt. Weiter im Text, die hohen Priester, sie staunen, als sie Petrus und Johannes hören. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Freimut. Petrus und Johannes sind freimütig. Frei verkünden sie diese Botschaft. Sie halten nichts, keinen einzigen Teil dieser genialen Nachricht für sich zurück. Frei und offen verkünden sie sie in einer Situation, die eigentlich doch nur zum Fürchten ist. Vor ihnen sind sie, die Mächtigen, die Reichen, die Gebildeten, ja jene, die Jesus kreuzigen ließen. Was würden sie mit Petrus und Johannes tun? Es ist eigentlich ein Moment der Angst. Aber Petrus und Johannes sind freimütig. Sie verkünden mutig Jesu Namen, im Wissen, dass genau das ist, was sie hinter Gitter bringen kann. Freimut, im Duden beschrieben durch Offenheit und Aufrichtigkeit. Und genau das sind die beiden hier. Sie lassen einfach offen und ehrlich Anteil haben an dem, was sie in ihrem Leben als das Allerbeste entdeckt haben. und die Hohepriester, sie verdonnern sie zum Schweigen, doch sie antworten nur darauf: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Gott ist ihr Herr. Niemand anderem als Gott selbst soll ihr Leben gehören. Diese Botschaft von Jesus am Kreuz wird konkret in ihrer Annahme und in ihrer Hingabe von Petrus und Johannes. Sie wollen Gott gehorchen. Ein Gott, der möchte, dass alle Menschen diese beste Botschaft seiner Liebe und Vergebung erfahren. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, Petrus und Johannes, sie können gar nicht anders. Ja, das Verbot durch die hohen Priester, völlig irrelevant für sie. Ja, weil die beiden diese Botschaft, diese beste Botschaft, nicht für sich behalten können. Sie sind so ergriffen, so begeistert, dass sie einfach davon erzählen müssen. Das darf niemand verpassen. Es brennt auf ihrer Zunge. Es möchte jetzt einfach raus. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wie ist das jetzt bei uns? Können wir es einfach nicht lassen, von Gott zu schwärmen und zu erzählen? Ja, brennt es uns so auf der Zunge, dass wir es allen verkünden wollen? Sind wir so ergriffen und bewegt, weil wir ja wissen, das ist die beste Botschaft überhaupt und in unserem eigenen Leben? Ganz ehrlich, ich kann es oft lassen. Ich liebe diese Botschaft und doch kann ich es lassen. Wenn ich im Zug sitze, kann ich es gut lassen, den anderen neben mir von Jesus jetzt gerade zu erzählen. Ja, ich kann diese beste Botschaft einfach für mich behalten. Ja, was denkt denn die Person dann wohl, wenn ich sie jetzt so spontan auf Jesus irgendwie anspreche? Nee, das kommt total blöd rüber. Ja, die möchte ja auch sicher nicht gestört werden. Ich will sie einfach nicht nerven. Das würde sie jetzt einfach nur überrumpeln. Was sie dann wohl denkt? Nee, lass mal lieber sein. Petrus und Johannes, sie zeigen keine Menschenfurcht, kein, was die andere Person jetzt groß denkt, was die hohen Priester jetzt wohl sagen würden. Nein, sie verkünden es freimütig. Aber was ist, wenn ich jetzt was Blödes sage? Ja, wenn dann so eine Gegenfrage kommt und ich irgendwie nur blöd aus der Wäsche schaue und nicht weiter weiß. Ja, was dann? Petrus und Johannes sind ganz einfache Männer. Weniger Bildung als wir alle vor den gebildetsten Menschen ihrer Region. Und doch sind sie freimütig und verkünden Jesu Namen. Ja, dieser Text erfordert mich selbst unfassbar heraus. Aber die beiden, sie sind ein Vorbild. Ein Vorbild, weil ihre Herzen brennen. Brannten nicht unsere Herzen, sagen zwei andere Jünger mehrere Wochen zuvor, als Jesus ihnen die gute Botschaft bringt und verkündet. Ja, brennen unsere Herzen? Sind wir so erfasst und begeistert, voller Freude? Brennen unsere Herzen, völlig unbändig und ungezähmt, die beste Botschaft verkündend? Herzen bis ins Letzte angeregt und entfacht, jubelnd und jauchzend, wie sieht es mit diesem Feuer gerade in uns aus? Ich finde es so faszinierend, wie so viele Menschen in dieser Welt für so unfassbar viele Dinge brennen können. Ja, wenn ich jetzt so an Fußball denke oder andere Dinge, wie Menschen da ergriffen sind, voller Begeisterung, voller Leidenschaft, wenn man sich die Bilder anschaut vom vorletzten Sonntag in Leverkusen, ja, wo die Menschen brennen, begeistert sind, jubelnd, sie können sich einfach gar nicht mehr halten, so begeistert sind sie. Ja, sie stürmen auf den Platz, sie jauchzen auf, sie singen laut. Irgendwie brennen sie vor lauter Leidenschaft und Freude. Und wie viel mehr Grund haben wir dazu? Wie viel mehr Grund haben wir dazu, wirklich begeistert zu brennen für diese beste Botschaft? Fußball und alles, die vergehen, macht trotzdem richtig viel Spaß, aber sie vergehen. Aber diese Botschaft, sie bleibt die Nachricht eines liebenden Gottes und die Einladung in seine Vergebung und seine herrliche Gegenwart, das bleibt, das ist ewig. Brannten nicht unsere Herzen? Petrus und Johannes Herzen brennen. In Jesus alleine ist Rettung. Und genau für diese Botschaft brennen jetzt Petrus und Johannes. Also, wie sieht es mit dem Feuer gerade in uns aus, in unserem Herzen? Ist es nicht genau das, was wir uns nicht auch eigentlich wünschen? Brennende Herzen für Jesus? Nach all dem Geschehen, was da so passiert, passiert etwas Drittes. Petrus und Johannes werden vorerst gehen gelassen. Und ihr direkter Weg führt sie zu ihrer Gemeinde. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Petrus und Johannes kommen zur Gemeinde, zu den anderen, die für Jesus brennen. Und sie geben einen Lagebericht. Sie erzählen, was gerade passiert ist. Und darauf folgt nicht eine Aussprache, ein langer Diskurs oder Sondierungen. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Nein. Die Gemeinde wendet sich unmittelbar an Gott. Hier ist Gott die Hauptsache. Alles andere zweitrangig. Ja, das Problem ist da, aber es gehört nicht zuerst sondiert oder diskutiert, sondern zuerst vor Gott platziert. Und sie beten. Ja, sie beten einmütig. Da ist kein Streit. Weil es jetzt nicht um Position geht oder irgendwie Meinungen, nein, sondern nur um Gott. Eine Gemeinde, die ganz und gar gemeinsam den Traum Gottes teilt, dass Menschen seine gute Nachricht und von seiner Liebe erfahren. Ja, ihre brennenden Herzen, sie verbinden sich zu so einem hellen, leuchtenden Feuer wie so eine aufgehende Sonne. Der Gerechtigkeit, der Freude, der Hoffnung und Liebe. Und sie beten. Zuerst, wir haben es eben gehört, zuerst loben sie Gott, vergegenwärtigen sich, ja, wer ist dieser Gott überhaupt, der Schöpfer Gott, der Herr? Dann zitieren sie die Bibel und legen Gott das Problem hin. Sie sprechen es an, in dem Wissen, dass aber Gott das letzte Wort hat und über alles entscheidet. Und dann beten sie. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie beten um Freimut. Und Knechte meint hier nichts anderes als die, die an Jesus glauben und sich ganz und gar Gott anbefehlen. Und so beten sie zu Gott um Freimut. Daher also hatten Petrus und Johannes diesen Freimut vor den Hohepriestern von Gott. Ja, von Gott und aus dem Gebet. Jesus selbst, Gott selbst, in seinem Geist macht es möglich. Ihr Freimut ist keine Eigenproduktion und muss auch gar keine Eigenproduktion sein.
Ja, in Gott wird es auch uns möglich. Wir müssen nicht sagen, noch denken, also Petrus und Johannes, die waren viel mit Jesus unterwegs, die waren halt besonders dafür geeignet. Das war so deren Ding, die konnten das. Nee, aber ich nicht. Ich nicht. Nein, denn es kommt von Gott, von Jesus, es kommt aus dem Gebet. Ja, das Gebet macht es möglich, weil es das persönliche Ja von uns ist. Das Gebet um Freimut ist unser Ja zu Gottes Vision und dazu, dass er uns in und für diese Vision von seiner Liebe und Botschaft zu verkünden, jetzt auch gebrauchen darf. Und es braucht Mut. Es braucht Mut, das Gebet um Freimut zu beten. Ich tue mich immer wieder unfassbar schwer, vor Zugfahrten dieses Gebet zu beten. Weil meistens, wenn ich dieses Gebet bete, Gott auch noch reagiert. Und irgendwie sich im Zug diese Situation ergibt, wo ich jetzt doch mit jemandem über Jesus reden könnte und nicht meine Sachen abarbeiten kann und nicht mit meinen Dingen jetzt durchkommen oder einfach nur für mich bin. Gott reagiert auf dieses Gebet. Da, wo wir in unserer Einfachheit, wie die Jünger, uns aber auf Gottes Handeln einlassen und zulassen, dass er plötzlich den Alltag lenkt. Das Gebet um Freimut braucht Mut, weil Gott dann unseren Alltag bestimmt. Weil alles andere unwichtiger wird, als das, was Gott jetzt plötzlich mit neuem Freimut in uns und in unserem Leben und unserem Umfeld bewirken möchte. Wo er unser Herz unbändig und ungezähmt anzündet in seiner Liebe. Es braucht Mut, weil es verändert. Und ich will uns ermutigen, dieses Gebet in Apostelgeschichte 4 auch in der Gemeinde immer wieder zu beten. Ja, in den Hauskreisen, Kleingruppen, Arbeitskreisen, in der Familie, in den Vorständen. Die Gemeinde in Apostelgeschichte, sie betet eigentlich vor allem auch um Aufbruch, ja, um Erweckung, also dass ganz viele Menschen jetzt von Jesus erfahren dürfen. Wunder passieren, Heilungen und Zeichen in Jesu Namen. Das ist die große Vision. Und Gott reagiert in diesem Text auch. Ja, er reagiert auf dieses Gebet, er lässt es nicht ins Leere laufen, sondern wie wir schon gehört haben, die Erde, sie bebt, der Heilige Geist kommt, erfüllt sie. Und sie werden freimütig und sie verkünden Gottes Wort. Die beste Botschaft, ja, die ihr eigenes Leben ja so wunderbar radikal verändert hat. Und am Anfang des Kapitels heißt es, dass die Gemeinde auf 5000 wuchs. Ja, die Gemeinde, sie lebt, sie erlebt Erweckung und Aufbruch gerade. Und ich träume so. Ich träume so, wenn ich an Fußball denke und sehe, wie dort die Menschen diese Meisterschaft feiern. Dass eben diese Menschen die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, sie erfahren. Ja, dass sie Jesus feiern, seine Liebe. Ja, dass sich Stadien füllen ließen, hier in Uetersen, wo Menschen Jesus ganz persönlich kennenlernen und seine Liebe erfahren, feiern und loben, statt Fangesängen quasi Lobpreislieder. Und ich bin lauter Vorfreude. Ich bin lauter Vorfreude auf das, was Gott vorhat mit dieser Gemeinde. Was Gott vorhat, jetzt schon tut und noch mehr tun wird. In den Hauskreisen, in den Vorständen, Familien, Kleingruppen, im Verband, in Arbeitskreisen und Gemeinden. Und dann draußen, auf der Arbeit, auf der Straße, im Zug, an der Aldi-Kasse, ja, mitten im Alltag hier in Uetersen. Ich bin lauter Vorfreude auf das, was Gott vorhat hier mit dieser Gemeinde. Denn es ist großartig, wenn Gott Pläne schmiegt. Ja, Gottes Pläne, sie sind großartig, Rahmen sprengt, ein Lauffeuer brennender Herzen. Und dafür dürfen wir beten, einklinken in Gottes Sehnsucht, und das dürfen wir dann munter erwarten. Ja, in Jesus alleine ist Rettung. Das ist die beste Botschaft überhaupt, die es gibt, die unser Herz entfachen darf. Ja, unsere Herzen, sie dürfen brennen für diese Botschaft. Mutig dürfen wir beten um Freimut, um Erweckung, um Aufbruch. Ja, und Gott bitten, Gott lässt sich nicht lumpen. Nein. Und dementsprechend dürfen wir dann voller Vorfreude sein auf das, was alles passieren wird. Ich bin begeistert und ich bin so gespannt, was Gott noch alles vorhat. Amen.